Die Predigt für heute habe ich überschrieben mit: Ein Suchender findet Jesus und lässt sich taufen. Es ist die bekannte Geschichte aus Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40, in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 211 im Neuen Testament. Ich lese Apostelgeschichte 8, 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Siehe auf und gehe gegen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem hinabgeht, gen Gaza, die da Wüste ist. Und er stund auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Morenland, ein Kämmerer und Gewaltiger der Königin Kandaze in Morenland, welcher war über ihre ganze Schatzkammer, der war kommen gen Jerusalem anzubeten, und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Gehe hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und sprach: Verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach: Wie kann ich so mich nicht jemand anleitet? Und ermahnte Philippus, dass er aufträte, und setzte sich zu ihm. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführet und still wie ein Lamm vor seinem Scherer, also hat er nicht aufgetan seinen Mund. In seiner Niedrigkeit ist sein Gericht aufgehoben, wer wird aber seines Lebens Länge ausreden? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von ihm selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesu. Und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser, und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Glaubest du von ganzem Herzen, so mag's wohl sein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und stieg hinab in das Wasser, beide Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber ward gefunden zu Asdod und wandelte umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis dass er kam gen Caesarea. Unser Text handelt in einer Zeit, in der die Gemeinde Jesu von den Juden massiv verfolgt wurde. Vor unserem Text wurde Stephanus gesteinigt. Er war, nach Apostelgeschichte 6, Vers 5, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Stephanus war der erste Märtyrer, der wegen seinem Bekenntnis zu Jesus umgebracht wurde. Saulus, der spätere Paulus, war an dieser Verfolgung wesentlich beteiligt. Die Verfolgung war so heftig, dass viele Christen ihre Häuser verlassen mussten und Hals über Kopf geflohen sind, um ihr nacktes Leben zu retten. Aber diese große Verfolgung hat nicht etwa dazu geführt, dass die Christen sich zurückgezogen und versteckt haben. Im Gegenteil, die Verfolgung führte zur Zerstreuung der Christen in der ganzen Gegend und zu einer großen Erweckung. Denn Philippus und andere verantwortliche Brüder waren unterwegs, und sie predigten in Judäa, also häufig auf der Straße haben sie gepredigt, und vor allem in Samaria. Samaria, dort hat das Mischvolk gelebt, das Mischvolk zwischen Juden und Heiden. Und in der Folge davon entstanden überall neue Gemeinden, weil viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen. Deshalb lesen wir zum Beispiel von Philippus, der hier in dieser Geschichte vorkommt, der in der Stadt Samaria gepredigt hat, in Apostelgeschichte 8, Vers 12. Da sie aber den Predigten des Philippus glaubten von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen beide Männer und Weiber. Das heißt, die Menschen taten Buße über ihre Sünde, sie bekehrten sich und ließen sich taufen und bekannten mit dieser Taufe öffentlich, dass sie zu Jesus Christus gehörten. Und mitten in dieser Zeit der Verfolgung und Erweckung beginnt unsere Geschichte, und das führt uns zum ersten Punkt: Jesus sucht den Einzelnen. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und gehe gegen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem hinabgeht, gen Gaza, die da Wüste ist. Ihr müsst euch vorstellen, Philippus war am Predigen und Evangelisieren und Taufen, und er freute sich, dass Gott gewirkt hat und dass Menschen sich zu Jesus bekehrt haben. Und jetzt kam ein Engel des Herrn mit dem Auftrag, dass er den Ort verlassen sollte, an dem er so im Segen gewirkt hatte. Der Engel des Herrn sagte Philippus nur, auf welche Straße, in welche Richtung er gehen sollte, ohne eine weitere Erklärung zu geben. Menschlich gesehen hat das keinen Sinn gemacht, denn der Ort, an dem Philippus war, war ein Ort voller Menschen, die ihm gerne zuhörten. Und dort, wo er jetzt hingehen sollte, gab es Wüste. Dort lebten nur sehr wenige Menschen. Und wenn jemand ihm begegnet ist, dann waren das maximal einzelne Menschen, die wie er auf der Durchreise waren. Und was machte Philippus? Philippus geht aus einer blühenden Arbeit auf eine einsame Straße, weil der Herr Jesus ihn gerufen hatte. Jedem, der ihn fragte, warum er das tat, konnte er keine logische Erklärung geben, außer dass er wusste, der Herr will das von mir. Wir können aus dieser Reaktion sehr viel lernen. Philippus war Gott gehorsam entgegen jeder menschlichen Logik. Das ist genau das, was Jesus von seinen Kindern will. Wir tun gut daran, Gott gehorsam zu sein, auch wenn es menschlich gesehen wie ein großer Fehler aussieht. Warum? Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Die rechte Führung Gottes passiert immer dann, wenn wir Gott gehorsam sind, auch wenn es menschlich gesehen wie ein großer Fehler aussieht. Das müssen wir uns merken, denn unser menschlicher Verstand, das erkennst du vielleicht, wenn du klug bist, irgendwann, unser menschlicher Verstand ist verglichen mit Gott nicht mehr als ein Spatzenhirn. Unser menschlicher Verstand ist voller Irrtum, voller Begrenzungen. Und wir treffen eigentlich immer die falsche Entscheidung, wenn wir Gott außen vor lassen. Gottes Weisheit ist unserer Weisheit um Lichtjahre überlegen. Deshalb steht im Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Habt ihr gehört? Alle Weisheit beginnt immer mit Gottesfurcht. Das ist bei allen Menschen so. Und wo die Gottesfurcht nicht da ist, da werden immer falsche Entscheidungen getroffen, die sich am Ende als Irrtum und als Lüge herausstellen. Das gilt für alle Menschen. Und dann lesen wir in Vers 27, und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Morenland, ein Kämmerer und Gewaltiger, der König Kandaze in Morenland, welcher war über ihre ganze Schatzkammer, der war kommen, gen Jerusalem anzubeten. Also Philippus steht auf und geht, er will Gottes Willen tun, Er will sich der Führung Gottes unterordnen. Er will von Gott gebraucht werden und er begegnet auf der Straße zwischen Jerusalem und Gaza dem Kämmerer, dem Finanzminister, der Königin Kandace aus dem Mohrenland, das heutige Äthiopien. Denn dieser Kämmerer kam vom Tempel in Jerusalem, weil er dort im Tempel den Gott Israels angebetet hatte. Offensichtlich war der Kämmerer ein sogenannter Proselyt, also einer zum Judentum bekehrter gläubiger Heide. Die Begegnung zwischen Juden und dem Mohrenland, also den Äthiopiern, geht zurück auf die Zeit Salomos und so kam es, dass der Kämmerer offensichtlich von seinen Vorfahren von Gott gehört hatte und an den Gott der Juden geglaubt hat und deshalb kam er nach Jerusalem. Und jetzt war er auf dem Rückweg zurück nach Äthiopien, Vers 28, und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Kämmerer hatte offensichtlich in Jerusalem das Jesaja-Buch gekauft. Und jetzt war er auf seinem Wagen auf der Heimfahrt und las dieses Wort. Prophet Jesaja. Vers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus: Gehe hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Also der Geist Gottes, der in jedem Christen wohnt, der sich bekehrt hat. Er sprach zu Philippus, er hat ihm klargemacht, dass er sich in die Nähe des Wagens halten sollte. Vielleicht noch ganz kurz eine Bemerkung zum Geist Gottes. Der Geist Gottes kommt in jeden Menschen, der Jesus persönlich annimmt. Und wenn wir in der Nähe Jesu bleiben, das geschieht durch Bibellesen und Beten, durch Gemeinschaft mit Jesus, dann erfahren wir auch die Führung durch den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes sprach zu ihm: Lauf neben dem Wagen des Kämmerers her. Wahrscheinlich musste er rennen, um nicht abgehängt zu werden. Und warum macht das der Geist Gottes? Weil Gott sich um eine einzelne Seele kümmert. Denn wer Gott den Herrn sucht, der wird nach Jeremia 29 den Herrn finden. So verspricht es die Bibel. Jeremia 29, 13 bis 14, ihr werdet mich suchen und finden. Denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. So ist das bis heute geblieben. Wer Gott wirklich sucht, der wird ihn finden können. Philippus verlässt die Gegend von Samaria, ein Ort großer Erweckung, um an einem einsamen Ort zu gehen, an der ein einziger Mensch unterwegs ist. Weil Jesus diesem Menschen begegnen möchte, der ihn sucht. So macht das der Herr bis heute. Und er kümmert sich um jeden Einzelnen, weil jeder Mensch sein Geschöpf ist. Weil er will, dass alle Menschen Vergebung ihrer Schuld und ewiges Leben bekommen und nicht in der Hölle verloren gehen. Das war immer das Anliegen Jesu und das Anliegen Gottes. Alles, was dir in deinem Leben wichtig erscheint, steht in keinem Verhältnis dazu, dass Menschen Jesus finden und sich zu ihm bekehren. Ich denke, das haben wir in den Zeugnissen gespürt. Wenn es um eine Seele geht, die errettet werden kann, dann sind alle anderen Dinge zweitrangig. Weil unser Leben endlich ist und weil wir wissen müssen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Dann Vers 30, da lief Philippus hinzu und hörete, dass er den Propheten Jesaja las und sprach: Verstehst du auch, was du liesest? Also der Kämmerer liest aus dem Buch Jesaja und Philippus fragt ihn, ob er auch versteht, was er da liest. Eine berechtigte Frage. Denn die Bibel haben Menschen geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist, und nur der Geist Gottes öffnet uns die Augen für das, was die Bibel uns sagen will. Davon spricht die Bibel in 2. Petrus 1, Vers 20 bis 21. Dort steht: Und das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift, da geht es um die Bibel, geschieht aus eigener Auslegung, denn es ist noch nie keine Weissagen aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Weil die Bibel vom Geist Gottes geschrieben wurde, deshalb kann die Bibel auch nur von Menschen verstanden werden, die den Geist Gottes haben. Kein Mensch kann die Bibel lehren oder studieren, wenn er den Geist Gottes und damit die letzte Autorität, den letzten Übersetzer, nicht in sich trägt. Dann Vers 31, er aber sprach, wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet, und ermahnete Philippus, dass er auftrete und setze sich zu ihm. Der Kämmerer sagt, wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet? Wie kann ich das verstehen? Selbst wenn du den Geist Gottes hast, brauchst du jemanden, der dir hilft, die Bibel besser zu verstehen. Deshalb haben wir sonntags die Predigt, donnerstags die Bibelstunde. Und sie sind uns sehr wichtig, weil wir wollen, dass Menschen ihre Bibel verstehen, selber anfangen zu lesen und zu studieren. Denn die Bibel ist Gottes Wort. Die Heilige Schrift von über 40 Verfassern über 1800 Jahre geschrieben, ohne Widersprüche. Ein unfassbares Wunder ist dieses Buch, auf das unser Glaube beruht. Das gibt es in keinem anderen Glauben. Die Bibel ist unser Fundament. Darauf basieren alle unsere Überzeugungen. Und deshalb müsst ihr keine 1000 Bücher lesen. Lest die Bibel. Lest die Bibel täglich. Es wird euer Leben verändern. Es ist Gottes heiliges, ewiges Wort. Unsere geistliche Speise. Die Bibel sagt, wir verhungern ohne diese Speise. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns hier treffen, dass wir regelmäßig auf Gottes Wort hören. Denn geistliches Wachstum gibt es nur, wenn wir regelmäßig Gottes Wort hören und erklärt bekommen. Und deshalb bat der Kämmerer den Philippus, dass er zu ihm in den Wagen einstieg, um ihm die Bibel zu erklären. Und jetzt hören wir, welche Bibelstelle der Kämmerer gerade gelesen hatte. Mein zweiter Punkt, Philippus erklärt das Evangelium von Jesus Christus. Vers 32, der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführet und still wie ein Lamm vor seinem Scherer, also hat er nicht aufgetan seinen Mund. In seiner Niedrigkeit ist sein Gericht aufgehoben. Wer wird aber seines Lebens Länge ausreden, denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Die Verse, die hier zitiert werden, sind aus Jesaja 53, Vers 7 bis 8 und sie reden von Jesus. Das Alte Testament redet an vielen Stellen von Jesus. Aber Jesaja 53 redet vor allem von dem Tod Jesu am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Und Jesaja 53 sagt ab Vers 7, Jesus wurde für unsere Sünde gestraft und gemartert. Er hat unglaubliche Schmerzen um unserer Sünde willen gelitten. Er ist wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde. Er war wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht mehr auftut. So hat Jesus stillschweigend, freiwillig, ohne Gegenwehr alle Schmerzen ertragen, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Jesus hat sich erniedrigt, er hat unsere Sünde auf sich genommen und er ist um unserer Sünde willen gestorben. Jesus wurde aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, wie es Jesaja hier ausdrückt. Und er ist gestorben wie ein Gottloser, wie ein Sünder, um uns eine ewige Erlösung und Vergebung zu ermöglichen. Und dann stehen in Jesaja 53 noch folgende Verse, die hier in Apostelgeschichte 8 nicht zitiert werden, aber die deutlich unterstreichen, warum Jesus am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Das heißt, diese Verse hat der Kämmerer auch gelesen. Und wir lesen Jesaja 53, Vers 4 bis 5, die bekannten Verse. Fürwahr, er, nämlich Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Hier redet Jesaja ganz klar von Jesus. Das war 700 Jahre vor Christus und damit vor der Begegnung zwischen Philippus und dem Kämmerer. Aber der Kämmerer weiß nichts von Jesus. Deshalb fragt er Philippus. Vers 34, da antwortete der Kämmerer Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von ihm selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das heißt, Philippus erklärte dem Kämmerer, warum Jesus kam. Er kam und starb für dich, für deine Schuld und Sünde. Das ist der Kern des Evangeliums, der Kern der frohen Botschaft. Jesus starb für deine Schuld und Sünde. Und du kannst noch 100 Mal zum Tempel fahren und versuchen, das Gesetz zu halten. Du wirst es trotzdem nicht schaffen, vor Gott gerecht zu werden. Du bist und bleibst schuldig vor Gott. Egal wie viel Gutes du tust und egal wie viel du spendest. Deshalb hat Jesus alle unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. Die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus. Und du musst nur Buße tun über deiner Schuld und Sünde und dieses Angebot Jesu annehmen. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du durch seine Wunden geheilt. Denn sein Tod am Kreuz hat für alle deine Schuld und Sünde bezahlt. Und der Kämmerer verstand, wovon Philippus redete, und er rief den Namen des Herrn Jesu an und bat ihn um Vergebung seiner Schuld und Sünde. Und er hat Jesus eingeladen, in sein Leben zu kommen. Und mit dieser Bekehrung kam der Geist Gottes, der in einem jeden wohnt, der Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat. Wir können davon ausgehen, dass Philippus mit dem Kämmerer dann auch über die Taufe gesprochen hat, weil er danach über die Taufe redet. Denn die Taufe ist ein Befehl Jesu, ein Schritt des Gehorsams, mit dem wir uns zu Jesus als unseren Herrn bekennen. Jesus hat das in seinen letzten Worten vor seiner Himmelfahrt gegenüber seinen Jüngern im Missionsbefehl ganz klar formuliert. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen, das waren die Jünger, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Kämmerer hat das, was Philippus ihm erklärt hat, verstanden. Er hat sich bekehrt, er hat Buße getan über seiner Schuld und Sünde und hat Jesus angenommen. Und jetzt wollte er sich mit der Taufe zu Jesus als seinen Herrn und Heiland bekennen. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Vers 36. Und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Der Kämmerer hatte verstanden: Zu meiner Bekehrung gehört die Taufe. Das war der Befehl Jesu. Und der Kämmerer wollte Jesus gehorsam sein und sich öffentlich mit der Taufe zu Jesus Christus als seinem Herrn und Heiland bekennen. Und als der Kämmerer das Wasser sah, fragte er Philippus: Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Ich gehöre zu Jesus, ich bin sein Eigentum und deshalb gibt es keinen Grund mehr, mit der Taufe zu warten. Vers 37, Philippus aber sprach: Glaubst du von ganzem Herzen, so mag's wohl sein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dieser Vers fällt komplett in Luther 1984, Luther 2017, Neues Leben, Elberfelder und Hoffnung für alle. Was für ein Verbrechen. Ein Werk Satans, der will, dass sich Menschen taufen lassen, obwohl sie nicht an Jesus glauben. So ist das bis heute in allen großen Kirchen üblich. Und so glauben viele getauften Säuglinge nicht an Jesus als ihren Herrn und Erlöser und deshalb haben sie keine Vergebung ihrer Schuld und Sünde und sie kommen in die Hölle. Was für eine große Lüge für viele Menschen, die zu einer christlichen Kirche gehören und trotzdem keine Vergebung haben. Das geht doch nicht. Getauft kann doch nur der werden, der an Jesus glaubt und der verstanden hat, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Das musst du doch verstehen. Denn wir können unsere Schuld selber nicht bezahlen. Wir können das, was wir getan haben, nie mehr wieder gut machen. Und Gott wird sich unsere Entschuldigungen gar nicht anhören, wenn wir vor ihm stehen, weil wir alle völlig kaputt von der Sünde sind. Ob uns das gefällt oder nicht, ist völlig egal. Was du denkst, zählt ohnehin überhaupt nichts, wenn du vor Gott stehst. Denn wer über seiner Sünde Buße tut und Jesus als seinen Herrn annimmt, Herr und Heil, der bekommt Vergebung und der wird gerettet. Philippus fragte den Kämmerer, glaubst du von ganzem Herzen? Dann kann ich dich taufen. Das ist die Voraussetzung. Von ganzem Herzen heißt mit ganzer Überzeugung, das ist nichts anderes als eine klare Bekehrung mit Buße und einer bewussten Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Und der Kämmerer bekannte, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wer das bekennt, der kann getauft werden. Das ist die Bedingung. Das ist die Bedingung, dass ein Mensch mit Wasser getauft werden kann. Er muss glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat, zur Vergebung meiner persönlichen Schuld und Sünde. Wer das glaubt, der hat überhaupt keinen Grund mehr, sich nicht taufen zu lassen. Deshalb hat die Bibel kein Verständnis für Christen, die sich nicht taufen lassen wollen. Denn die Taufe ist ein klarer Befehl Jesu. Und die Taufe von Säuglingen ist keine Taufe. Und sie hat mit der Taufe in der Bibel überhaupt nichts zu tun. Und dieses Bekenntnis, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, ist die einzige Bedingung für die Taufe. Nicht, dass ich keine Sünde mehr habe oder dass ich ein guter Mensch sein muss oder dass ich ganz nahe bei Jesus sein muss. Das steht hier nicht. Wenn du von ganzem Herzen an Jesus glaubst, dann begründe deinen Glauben mit der Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann Vers 38, und er hieß den Wagen halten und stiegen hinab in das Wasser, beide Philippus und der Kämmerer, und er taufte sie. Hier ist es wunderbar erklärt. Wie macht man eine Taufe? Es braucht Wasser, in das man einsteigen kann. Und nicht nur etwas Wasser zum Besprengen. Dann steigen beide, der Täufer und der Täufling, ins Wasser. Und dann tauft der Täufer den Täufling durch Taufen. Und das Wort Taufen heißt nichts anderes als untertauchen oder ins Wasser eintauchen. Vers 39, da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, also die Taufe war schon vorbei, rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Er zog seine Straße fröhlich. Ist das nicht herrlich? Da bekehrt sich einer zu Jesus. Er tut Buße über seine Sünde, nimmt Jesus an. Und lässt sich auf den Namen Jesu taufen, weil er zu Jesus gehören will. Und mit der Bekehrung bekommt der Kämmerer den Geist Gottes und mit der Taufe bekennt sich der Kämmerer ganz bewusst, dass er zu Jesus gehört, dass er sein Eigentum ist. Er will von jetzt an ganz zu Jesus gehören. Ein Kind Gottes sein, ein Eigentum Jesus sein, so wie es die Bibel sagt. Und dieser Gehorsam führt zu einer unglaublichen Freude im Herzen des Kämmerers. Denn Jesus hat für alle Schuld und Sünde bezahlt. Jesus hat ihn zu einem Kind Gottes gemacht, hat ihm ewiges Leben gegeben. Er hat ihm einen Platz im Himmel zugesichert. Er steht im Buch des Lebens. Und deshalb kommt eine große Freude in das Herz des Kämmerers. Und es gibt noch einen anderen Grund für die große Freude des Kämmerers. Lukas 12, 8 bis 9. Ich sage euch aber, wer mich bekennet vor den Menschen, den wird auch des Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Die Taufe ist ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus und da freut sich der ganze Himmel und die Engel Gottes und diese Freude kommt automatisch, die Freude der Engel kommt in dein Herz, wenn du dich taufen lässt. Der Kämmerer hatte verstanden, ich bin frei von den Folgen und den Belastungen der Sünde. Das muss einen doch fröhlich machen. Johannes 8, 36, so euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Wisst ihr, es ist furchtbar, wenn man erkennt, dass man seine Sünde nicht mehr gut machen kann. Und da hilft kein Psychologe, kein Arzt, keine Therapie, kein Seminar und auch kein Urlaub. Nur Jesus kann die Last der Sünde nehmen. Sonst niemand auf dem ganzen Globus. Du kannst machen, was du willst. Die geschenkte Vergebung ist etwas so Gewaltiges, so Befreiendes für deine Seele, wie du es nirgends finden wirst. Vergebung führt dazu, dass du deine Straße fröhlich weiterziehen kannst, weil alle Belastungen der Vergangenheit vergeben sind und die Zukunft hat dieses auch vergeben. Vergebung ist etwas Wunderbares. Vergebung reißt Menschen aus der totalen Verzweiflung heraus. Das brauchen alle Menschen. Und ich möchte noch ein paar Worte zur Säuglingstaufe sagen, wie sie in den großen Kirchen praktiziert wird. Das hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Kein Säugling kann sich zu Jesus bekennen. Die Säuglingstaufe ist nichts anderes als ein Werk Satans. Denn wenn Säuglinge getauft werden und sich später Christen nennen und glauben, dass sie Vergebung haben, ohne Buße zu tun, dann ist das eine Lüge, eine gewaltige Selbsttäuschung, weil sie eben nicht in den Himmel, sondern in die Hölle kommen. Denn nur wer über seiner Sünde Buße tut und Jesus annimmt, der wird gerettet. Das ist doch klar. Nur der hat Vergebung, nur der kann getauft werden. Eine andere Voraussetzung für die Taufe kennt die ganze Bibel nicht. Wie furchtbar ist das doch, wenn ein Säuglingsgetaufter nie Buße getan hat und am Ende seines Lebens in die Hölle kommt, obwohl er das ganze Leben der Ansicht war, dass er doch ein ganz guter Christ war. Der Brauch der Säuglingstaufe kann niemals von Jesus kommen. Das ist ein Werk Satans, weil Menschen durch die Säuglingstaufe sich in falscher Sicherheit wiegen und am Ende gehen sie für immer verloren. Wer so etwas tut, begeht ein wirkliches Verbrechen an den Menschen, die ihm zuhören. Denn ohne Buße, wisst ihr, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Vergebung unserer Schuld und Sünde. Und ohne Bitte um Vergebung deiner Schuld und Sünde, ohne die Bereitschaft, Jesus als deinen Herrn anzuerkennen, bist du für immer verloren und du kommst garantiert in die Hölle. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Und Hebräer 9, 27 sagt, dass wir sterben müssen und dass wir dann vor dem Gericht Gottes erscheinen. Und dann brauchen wir doch Vergebung. Und diese Vergebung gibt es nur bei Jesus. Und dann endet die Geschichte in Vers 40. Philippus aber ward gefunden zu Aschdod und wandelte umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis dass er kam gen Caesarea. Philippus kehrte wieder zurück an seinen ursprünglichen Auftrag und predigte weiter. Vorher predigte er in den Dörfern von Samaria, dann kam er zum Kämmerer aus Äthiopien und jetzt war er in Aschdod und predigte auch dort das Evangelium von Jesus Christus. Das war sein Auftrag, das war seine Berufung. Philippus war ein vollmächtiger Zeuge Jesu, der von unserem Herrn auf vielfältige Weise gebraucht wurde. Warum war das so? Philippus war immer bereit, das zu tun, was sein Herr von ihm haben wollte. Aufzustehen und zu gehen, in die Wüste zu gehen für einen einzigen Menschen. Philippus ließ sich von Jesus gebrauchen, um anderen Menschen zu erzählen. Er folgte blind seinem Herrn. Sein Herr durfte alles von ihm verlangen. Er konnte ihn ohne jede Begründung in die Wüste schicken. Denn Philippus wusste immer, Psalm 19, Vers 9, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Das heißt, es gibt nichts Besseres, als Jesus zu folgen und ihm gehorsam zu sein. Das erfüllt uns mit Freude, das macht unser Leben sinnvoll, wenn wir dem allmächtigen Gott dienen können. Deshalb hatte Philippus auch keine Probleme, seinem Herrn auch dann gehorsam zu sein, wenn er nicht alles verstanden hatte. Philippus wusste, 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und deshalb war Philippus auch gerne bereit, sich vor Gott zu demütigen, ihm gehorsam zu sein und seine Wege zu gehen. Das, was für Philippus zählte, waren nicht seine eigenen Vorstellungen, nicht seine eigenen Pläne, sondern das, was Gott wollte, die Aufgabe, die Gott für ihn hatte. Und das war letztlich auch der Grund, warum ihn Gott in seinem Reich auf so vollmächtige Art und Weise gebrauchen konnte. Diese Haltung wünsche ich mir. Die Bereitschaft, er kann tun, was er will. Ich bin sein Kind. Ich gehe dorthin, wo er will. Ich mache das, wo er will. Wisst ihr, was das Gute im Reich Gottes ist? Die Frucht kommt nur von Gott und von niemand. Keine Predigt schafft es, kein Lied schafft es, keine Gemeinde schafft es. Es macht nur der Herr Jesus durch seinen Geist in den Herzen der Menschen. Deshalb beten wir, weil wir das wissen. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, dass der Einzige, der das Reich Gottes baut, ist Jesus und nur Jesus allein. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Geschichte im Neuen Testament, für die Taufe des Kämmerers, der gefragt hat, was hindert er? Ja, Herr, es gibt viele Hindernisse in unseren komischen Vorstellungen. Nimm sie alle weg und schenk, dass wir dir gehorsam sind. Und dank dir für die Taufe von Kadir, Tabea, Fenja und Milan. Segne du sie. Und wir freuen uns, dass wir das jetzt tun können, Herr. Segne uns dabei. Wir brauchen dich. Amen.